Radio Dreieckland 102,3 Megahertz, Mittagsmagazin Punkt 12. Jetzt die Europa-Nachrichten. Passenger Name Records in der Europäischen Union. Mit 30 zu 25 Stimmen hat sich der Innenausschuss des Europaparlaments heute Morgen deutlich gegen die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten ausgesprochen. Die Abstimmung bezog sich auf ein Verhandlungsmandat mit dem Ministerrat. Dieser hatte sich bereits im Vorfeld klar für die Fluggastüberwachung ausgesprochen und den Vorschlag der Kommission sogar ausweiten wollen. Mit dem heutigen Abstimmungsergebnis könnten die kommenden Verhandlungen bereits im Vorfeld als gescheitert betrachtet werden und es wird keine Einführung des PNR-Systems in der nächsten Zukunft geben, so der Datenschützer und Initiator der Kampagne No PNR, Alexander Sander.
Vor 2 Jahren hat die Kommission ja diesen Vorschlag unterbreitet und schon wenige Tage danach kamen eben die ersten Hardliner in diesem Bereich zu Wort, haben sich zu Wort gemeldet und haben eben sogar schon von der Ausweitung des Systems gesprochen, eben, dass eben auch Zugreisen überwacht werden sollen, dass eben auch Schiffsverkehr oder eben auch, wenn man Mietwagen sich ausleiht. Also man fordert im Grunde jetzt schon eine Totalüberwachung des Reiseverkehrs.
Die Maßnahme sei grundgesetzwidrig und unverhältnismäßig. Sie greife außerdem in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger ein, so Sander. Im PNR-System werden Sitzplatzreservierungen, Essenswünsche, aber auch Kreditkartennummern und Hotelreservierungen erfasst. Alles in allem kämen so bis zu 60 Daten pro Passenger und Flug zusammen. Die Europäische Union hatte bereits 2011 ein Abkommen mit Australien und 2012 mit den USA über die Weitergabe dieser Daten beschlossen. Allerdings hätten diese Beispiele gezeigt, dass die Datensammelwut in keiner Art und Weise irgendwie erfolgreich sei und Verbrechen vorbeuge.
Sacharow-Preis für die Damas de Blanco. Bereits 2005 wurde den Damen in Weiß der Menschenrechtspreis der Europäischen Union verliehen. Doch damals hatte die Regierung ihnen nicht gestattet, Kuba zu verlassen. Erst am gestrigen Dienstag und nach internationalem Druck nahmen die 4 Vertreterinnen die Auszeichnung vom Parlamentspräsidenten Martin Schulz in Brüssel entgegen. Die Damas de Blanco sind Angehörige von Inhaftierten und setzen sich für die Rechte von politischen Gefangenen in Kuba ein.
No vamos a hablar de que en Cuba hay cambios. Los cambios que hay en Cuba son cambios cosméticos. Quiero decirle que nosotros las Damas de Blanco empezamos en el 2003, puesto que el gobierno cubano llevó a 75 hombres.
Wir können nicht sagen, dass sich in Kuba etwas verändern würde. Die Veränderungen, die es gibt, sind kosmetisch. Wir Damas de Blanco organisierten uns im Jahr 2003, als die Regierung 74 Männer und eine Frau ins Gefängnis warf. Wir baten um die Freiheit unserer Lieben. So gründete sich die Bewegung. Wir kämpfen weiter, denn es befinden sich immer noch Menschen in Haft. Ich glaube nicht, dass es eine Aussöhnung mit dem Staat geben kann, denn die kubanische Regierung ist totalitär und diktatorisch. Eine unmenschliche Regierung, welche sich um das Elend der Bevölkerung nicht schert. Wir Menschenrechtsaktivistinnen wollen eine friedliche Form des Protests ausüben, um Freiheit und Demokratie zu schaffen. Erst dann können wir sagen, dass es in unserem Land Veränderungen gibt. Wir sind jetzt 75 Damas de Blanco. 4 von uns sind heute als Vertreterinnen hier. Unsere Vorsitzende konnte leider nicht kommen, aber in unseren Herzen ist sie bei uns. Wir sind nicht nur hier, um den Preis entgegenzunehmen, sondern auch, um die Regierung anzuklagen. Die Polizei schlägt uns. Sie setzt uns in einen Streifenwagen und lässt uns fern der Stadt zurück. So müssen die Frauen nach der Misshandlung auch noch einen langen Weg nach Hause zurücklegen. Es gibt so viel Gewalt, die von der politischen Polizei in Kuba ausgeht, auch auf offener Straße. Und die Regierung kommt ungestraft davon. Deshalb suchen wir moralische und spirituelle Unterstützung von internationalen Gemeinschaften.
In diesem Moment befinden sich in Santiago de Cuba 47 Männer und 3 Frauen in Hungerstreik. Ich bitte um Unterstützung für diese Menschen, denn die Regierung Castros wird sie sterben lassen. Das hat sie schon mit Zapata gemacht.
Der wichtigste europäische Menschenrechtspreis wurde nach dem sowjetischen Physiker und Staatsfeind Andrei Sacharow benannt. Er wird seit 25 Jahren vom Europäischen Parlament an Menschenrechtsaktivistinnen und Organisationen verliehen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die iranische Anwältin Nasrin Sotoudeh und den Filmemacher Jafar Panahi.
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rechte international Schutzberechtigter. Vergangenen Montag fand im Innenausschuss des Deutschen Bundestages eine Anhörung zur Änderung des Aufenthaltsrechts statt. Es sollten einheitliche EU-Richtlinien umgesetzt werden, die auch Flüchtlinge betreffen. Einige Änderungen wurden zwar angenommen, jedoch werden die wichtigen Themen wie etwa eine neue Bleiberechtsregelung ausgespart, so Karl Kopp von Pro Asyl.
Also, dass man eine Superbehörde, Asylbehörde schafft und alles sozusagen nur noch mit EU-Flagge bestückt. Darum geht es momentan nicht. Es geht erstmal um gemeinsame Standards, die niemand unterschreiten darf, aber was ständig geschieht. Und diese Standards müssen im Zweifelsfall auch durch Sanktionen, wie es in den europäischen Regularien, wie es definiert ist, eingefordert werden. Das müsste laufen, aber das läuft noch nicht.
Die neue Regelung besagt, dass Flüchtlinge künftig zwar ein Daueraufenthaltsrecht erhalten können, allerdings gibt es gemäß EU-Recht sehr hohe Hürden für den Erhalt dieses Titels. Flüchtlingsorganisationen hatten sich lange dafür eingesetzt und die Menschen können sich nun nach 5 Jahren Aufenthalt überall in der Europäischen Union niederlassen. Aber es werde feste und regelmäßige Einkünfte verlangt, die den Lebensunterhalt sichern. Diese Voraussetzungen seien für Flüchtlinge oftmals schwer zu erfüllen. Pro Asyl fordert deshalb, dass jeder Mensch bereits nach seiner Anerkennung als Flüchtling ohne weitere Voraussetzungen Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union genießen soll. Derzeit verursacht das Dublin-System nur weitere Probleme. Anerkannte Flüchtlinge sind nämlich gezwungen, in einem Mitgliedstaat zu bleiben, in dem sie teilweise von Obdachlosigkeit und Verelendung betroffen sind.
In diesem Kontext könnte man vereinfacht sagen, es sind schwache Asylrechtsregelungen, die uns nicht weiterhelfen, die sozusagen den Flickenteppich nicht beseitigt haben, dass man im einen Land einen Schutzstatus kriegt, im anderen nicht, dass man im einen Land obdachlos ist, im anderen kriegt man einen Lagerplatz, im anderen darf man privat wohnen. All diese divergierenden Praktiken sind fast nicht tangiert worden durch das erste Set von gemeinsamen Rechtssetzungen auf europäischer Ebene.
Weitere Änderungen in dem debattierten Gesetzentwurf wären eine Vereinfachung des Arbeitsmarktzuganges für die Familienangehörigen von hier lebenden Migranten und Migrantinnen und eine Angleichung der derzeitigen geforderten Sprachniveaus für die Niederlassung. Für die Erteilung eines befristeten Aufenthaltsrechts soll Sprachniveau B1 gelten. Zudem soll der Kindernachzug zu einem Elternteil neu geregelt werden, unter der Voraussetzung, dass der andere Elternteil dem Nachzug des Kindes zustimmt. Das Gesetzesvorhaben umfasst zwar viele Einzelbereiche des Migrationsrechts, was die Bleiberechtsregelung betrifft, sei der Vorschlag jedoch defizitär, so die Kritik von Pro Asyl. Die Länder ihrerseits haben nun einen Gesetzesvorschlag in den Bundesrat eingebracht, wonach eine entsprechende Regelung vorgesehen ist. Bis zur Bundestagswahl sei auf jeden Fall Handlungsbedarf da, denn viele Betroffene leben schon seit vielen Jahren nur geduldet in Deutschland.
Die sogenannte deutsche Duldung, dass immer wieder Zehntausende von Menschen sozusagen statuslos gehalten werden über Jahre hinweg, über lange Zeiträume, und Kinder da in diesem Kontext der Entrechtung aufwachsen, es galt oft als was ein deutscher Sonderweg. Ja? Weil andere Länder haben phasenweise gedacht, nach 4 Jahren beenden wir diese ausländerrechtliche Bearbeitung und suchen eine humanitäre Lösung. Ich sage das jetzt sehr allgemein.
Portugal. Ministerium will Sprechstunden in Krankenhäusern bis 22 Uhr. Die Gewerkschaften warnen, die normale Arbeitszeit ginge nur bis 20 Uhr. So die Tageszeitung Publico. Nach Plänen der Krankenhäuser soll es in den nächsten 3 Jahren auch am Samstag reguläre Öffnungszeiten geben. Der Vorsitzende des Ärztebunds, Sergio Esperanza, zeigte sich überrascht von der Nachricht, vor allem da er regelmäßige Treffen mit dem Gesundheitsministerium gehabt hätte und dieser Vorschlag nie auf den Tisch gekommen sei. Esperanza bezeichnet die Pläne als eine leichtfertige Propagandamaßnahme, welche gerichtet an Patienten und Patientinnen ein Fehlen von Vernunft beweise. Wir haben es nicht nötig, und auch gar keine Kapazitäten, um den reibungslosen Ablauf bis 20 Uhr zu gewährleisten. Der Ärztebund sieht die Zeit von 20 bis 22 Uhr als Überstunden. Die Sprechstunden müssten auf jeden Fall angepasst werden, so Esperanza, aber nach der derzeitigen Situation hätten die Patientinnen und Patienten zu später Stunde selbst Probleme mit dem Transport. Erst würden Abstriche im Gesundheitswesen wegen Personalmangel gemacht und in der letzten Instanz könne plötzlich mit weniger Personal ein Krankenhaus längere Sprechstunden anbieten, kritisierte der Vorsitzende des Ärztebundes. Der Gesundheitsminister Paolo Macedo hatte schon lange für längere Öffnungszeiten plädiert. Im März dieses Jahres zeigte eine Erhebung der Tageszeitung jedoch, 80% der Ärztinnen und Ärzte haben die meiste Belastung am Morgen. Die Analyse besagt, dass Patienten und Patientinnen im Durchschnitt die Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr am meisten nutzen. Es besteht da eine Asymmetrie, heißt das auch in einem Bericht von verschiedenen Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen.
Das waren die Europanachrichten bei Radio Dreieckland am 24. April 2013.